Saidi, kannst du dir vorstellen, 200.000 Euro für einen Urlaub auszugeben?
Die offensichtliche Antwort lautet nein, aber du willst bestimmt darauf raus, dass mich ein Urlaub 200.000 Euro teuer zu stehen bekommt. Und darauf habe ich mal gar keine Lust.
Genau, das ist jetzt gar nicht der Fall in unserer Urlaubsfolge. Ich habe eine kurze Hose an, Saidi hat kurze Haare, wir sind richtig sommerlich. Es ist jetzt auch nicht der Fall, dass du sagst, ich war auf Mallorca und habe mir einen Porsche gekauft. Nee, geht um eine richtig krasse Kostenfalle im Urlaub und wie du die verhindern kannst und worauf es da eigentlich genau ankommt, das besprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, es klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie so eine Clickbait-Überschrift. Oh, Urlaub kann dich eine sechsstellige Summe im Nachhinein kosten. Naja, kann er halt tatsächlich, wenn du halt krank wirst im Urlaub.
Das denke ich mir ja nämlich schon, ne? Weil Emil würde sich jetzt nicht einfach so eine sechsstellige Zahl einfach aus dem Ärmel schütteln, sondern da hast du wahrscheinlich irgendwelche statistischen Daten, sage ich jetzt einfach mal, oder empirische Daten dahinter.
Genau, das klingt nämlich total übertrieben. Und ich habe mir zuerst auch gedacht, oh, das ist jetzt aber ein bisschen hochgegriffen. Aber unsere Kollegin Barbara hat mal bei zwei von uns empfohlenen Versicherungen nachgefragt, wie die Zahlen eigentlich so aussehen mit so Behandlungskosten im Ausland. Und es ist jetzt wenig überraschend, wenn du jetzt stationär im Krankenhaus behandelt wirst, das ist natürlich am teuersten. Klar. Zimmer, Personal und so weiter. Stationäre Versorgung 2023 und 2024, die teuerste stationäre Versorgung bei der DBK in den USA logischerweise. Mhm.
Natürlich, wo auch sonst.
194.000 Euro.
Autsch. War das mit Rückflug nach Deutschland oder war das nur stationär?
So wie ich es verstanden habe, ist das nur die stationäre Versorgung.
Oh mein Gott. Weil man nimmt ja mal an, dass der Rückflug nach Deutschland, das ist so ein medizinischer Rücktransport, das ist ja nicht nur einfach, die setzen dich irgendwie auf einen Sitz in der Economy, sondern dann bist du halt liegend transportiert, dann müssen die entsprechend Platz machen. Das ist wahrscheinlich auch in vielen Fällen ein Spezialflugzeug, ja, sowas. Ja, da schlagt es mal an. Weil wir ja bisher immer gesagt haben, also so typischerweise, das wird es natürlich auch in vielen Fällen sein, dass es dann nur in Anführungszeichen ein paar 10.000 Euro sind. Aber so ein paar Tage, weiß ich nicht, wie lange das war, ne, so ein Krankenhausaufenthalt in den USA, 194.000 Euro, oder?
Ja.
Boah, dann weißt du mal, wieso das amerikanische Gesundheitssystem so teuer ist und warum die Krankenversicherung in den USA so ein Riesenproblem ist. Aber das ist nur am Rande.
Ja, und jetzt liegt natürlich der Schluss nahe, so ja klar, USA weiß jeder, da fahren die Leute mit dem Taxi ins Krankenhaus, weil sie nicht den Krankenwagen holen wollen. Aber ich fahre ja nur in der EU weg, da reicht ja meine normale Versicherung. Ist ja oft so ein logischer Schluss. Da geht ja auch sogar deine Versichertenkarte meistens.
Ja, richtig.
Ja. Problem ist ja nur, die GKV zahlt ja meistens nur das, was die dortige GKV auch zahlt, richtig, im jeweiligen EU-Staat. Und das kann halt viel weniger sein.
Ja, und da muss man halt wirklich sehen, dass halt die Gesundheitssysteme innerhalb von Europa, auch innerhalb von der EU, extrem unterschiedlich sind. Das muss man ganz klar so sagen. In England hast du da, soweit ich weiß, weniger ein Problem. Ja, da ist es nicht so schlimm. Aber in vielen anderen europäischen Ländern, und jetzt, wir sitzen hier in München, ja, von uns aus gesehen über die Grenze in Österreich zum Beispiel, kann das schon dramatisch anders aussehen. Ne? Wenn du so einen Skiunfall hast und deswegen im österreichischen Krankenhaus landest, da kann schon eine richtig ordentliche Rechnung dann dahinter kommen.
Die zweithöchste Rechnung der DBK in diesem Zeitraum kommt übrigens auch aus Spanien.
Oh, schön.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, Spanien ist ja irgendwie Sommer, Sonne, gute Laune oder 179.000 Euro für eine stationäre Versorgung im Krankenhaus.
Also gut, jetzt müssen wir natürlich die Kirche im Dorf lassen. Natürlich ist das bestimmt was sehr Ernsthaftes gewesen, wo die Leute wahrscheinlich auch nicht bloß mal einmal eine Nacht, sondern wahrscheinlich einiges, also dann schon ernsthafter Krankheitsfall, Unfall, was auch immer man sich vorstellen kann. Aber trotzdem, da sieht man mal, wie die Downside, also wie groß die Gefahr halt einfach ist und warum wir natürlich sagen, ja, dass so eine Auslandsreise, Krankenversicherung gemeinsam mit einer Privathaftpflicht und einer Berufsunfähigkeitsversicherung bzw. irgendeiner anderen Absicherung für die Arbeitskraft absolutes Muss ist, weil die allermeisten von uns werden mal die deutsche Grenze überschreiten, ja, insbesondere im Urlaub, und dann kann es dir halt sofort passieren. Ne? Also wieder mal ein Beispiel, ja, wenn du nur mal kurz auf der anderen Seite vom Berg runterfährst, nämlich in Österreich. Jo, kann schon sein.
Genau, und bevor wir uns jetzt genauer noch mit der Auslandsreisekrankenversicherung befassen, ist es Zeit für unseren kurzen Anti-Werbeblock. Es gibt ja bei Finanztipp keine Werbung, aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, die Gelegenheit nutzt, um unsere gemeinnützige Arbeit zu unterstützen. Und zwar vielleicht sogar aus so ein bisschen einem eigennützigen Antrieb. Das ist ja auch im Leben total okay. Du hast dann nämlich die Möglichkeit, Saidi Fragen zu stellen, und zwar auch kompliziertere Fragen oder detailliertere Fragen, als es so bei uns im Podcast möglich ist.
Ja, also genau, das erleben wir ja immer wieder, dass wir Leute auch auf Instagram schicken, uns dann durchaus mal so kleine Geschichten, und die können wir halt einfach nicht alle beantworten. Wir versuchen dann hier im Podcast so ein paar Fragen zu beantworten, die auch relativ für viele interessant sind. So wählt Emil in aller Regel die Fragen aus. Aber wenn du letztendlich zu deiner persönlichen Situation mal meinen Senf hören willst, ja, oder auch den Senf meines Chefredakteurs, Kollegen Hermann Josef Tenhagen, dann kannst du gerne an einem Finanztipp-Expertengespräch teilnehmen. Das machen wir so ein bis zweimal im Monat zu ganz unterschiedlichen Themen, ob das jetzt Rente, Altersvorsorge, Steuererklärung oder auch energetische Sanierung meinetwegen ist. Das sind ganz unterschiedliche Themen, und da freue ich mich wirklich sehr, und das empfindet Hermann auch so, dass es sehr schön ist, da mal in direkten Austausch mit euch, mit unseren Nutzern zu gehen und da einfach mal Fragen zu beantworten.
Und wie du Finanztipp-Unterstützer werden kannst, erfährst du ganz einfach unter dem Link in den Shownotes. Ja, dann machen wir mal weiter mit der Auslandsreisekrankenversicherung. Ist ja auch so ein mal wieder so ein zusätzlicher Punkt in unserer deutsche Wortmonster-Kategorie, die wir länger nicht mehr hatten. Aber diese 179.000 Euro kannst du damit ja erstmal verhindern. Und wenn man, ich bin, glaube ich, bei uns so ein bisschen der Mann der seltsamen Zahlen.
Kann man so sagen.
Und ich habe mir das natürlich im Vorhinein mal so ein bisschen gedacht, so eine Auslandsreisekrankenversicherung kostet ja maximal 20 Euro.
Für die Familie. Für die Familie, muss man dazu sagen. Da ist dann schon, sind dann schon alle drin. Ne? Wenn du Single bist, reicht leicht ein Zehner im Jahr.
Ich habe jetzt mal mit einem 20er im Jahr gerechnet. Also ich habe quasi ganz oben angesetzt. Dieser Fall, 179.000 Euro in Spanien, was glaubst du, wie viele Jahre könntest du für 20 Euro im Jahr versichert sein und du hättest immer noch Plus gemacht?
Das müsst ihr eigentlich schnell rechnen können. Warte mal, das sind 10.000 Jahre?
Das sind 8.900 Jahre. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, bitte liebe Archäologinnen und Archäologen, roastet mich dafür nicht. Ich weiß nicht genau, in welchem Imperium wir da sind, aber ich glaube, du bist so bei dieser Stadt Ur, diese Lehmpyramide irgendwo im Nahen Osten. Bis dahin zurück könntest du quasi Auslandsreise krankenversichert sein. Du hättest alles, das Römische Reich, alles mitmachen können. Wer bezahlt?
Ich glaube, das Preisargument zieht da einfach nicht. Also ich glaube, das wird jeder, der auch hier zuhört, sofort einsehen, sozusagen, ja, für einen Zehner im Jahr pro Person, ja, und bei Familie sind es 20 mit allen Kindern drin, da machst du das natürlich, ja. Ich glaube, es ist eher so eine Sache, dass man das natürlich zum einen halt wissen muss und zum zweiten vor allen Dingen dran denken, ja. Und bei dran denken fällt mir ein, hast du Kinder bekommen? Ja, sind die da auch mit drin? Ja, also ja, auch bei Kleinkindern, Babys und so weiter würde ich das auf alle Fälle machen, weil das Risiko lohnt sich einfach nicht. Natürlich ist diese Versicherung so günstig, weil dieser schlimme Fall, 179.000 Euro, 194.000 Euro, total selten eintritt. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Aber selbst wenn du jetzt, ich hatte das mal, ja, wenn du mal eine Nacht im Krankenhaus verbringen musst und da eine Rechnung von, ich glaube damals bei mir waren es $300 bekommst, naja, das sind auch 30 Jahre an Versicherungsbeitrag, die ich in dem Fall dann ausgegeben habe sozusagen.
Und der zweite krasse Kostenpunkt ist ja nicht mal nur diese stationäre Versorgung, du hast das ja vorhin schon angesprochen, dieser medizinische Rücktransport, hat unsere Kollegin auch bei der DBK nachgefragt, deren Spitzenreiter 218.000 Euro aus Südamerika.
Was also ein medizinischer Rücktransport aus Südamerika hat dann 218.000 Euro gekostet. Boah.
Und eine gute Auslandsreisekrankenversicherung deckt das natürlich ebenfalls ab. Ich meine, klar, du hast natürlich recht, es gibt diesen berechtigten Einwand, ja, das sind ja jetzt nur die Spitzenfälle und das ist nur ganz selten so teuer. Stimmt, aber wir haben natürlich Zahlen vorbereitet.
Okay, sehr gut.
Eine andere von uns empfohlene Versicherung, der Münchner Verein, hat unserer Kollegin Auskunft gegeben, wie so die Fälle im Schnitt aussehen. Ja. Also die sagen auch, die Mehrheit bei ihnen sind so Kleinstfälle bis 300 Euro, so wie Saidis nach dem Krankenhaus sozusagen.
In Bandung in Indonesien übrigens.
Was essen wenigstens gut?
Nee, also ich habe mir Essen von meiner Frau bringen lassen, weil das wollte ich mir nicht antun. Aber die ist auch einmal quer über die Straße gegangen im nächsten Barung, mir Satte da gekauft und ins Krankenhaus gebracht. Das hat da auch keiner nachgefragt. Ja.
Ist auf jeden Fall gut zu wissen, Krankenhausessen ist wahrscheinlich überall auf der Welt.
Das wollte ich gar nicht erst probieren.
Und so Versicherungen lohnen sich aber trotzdem wahnsinnig schnell. Und zwar, wenn man mal auf so die durchschnittlichen Kosten schaut. Und das sind laut Münchner Verein, ich habe mir da mal zwei Länder rausgegriffen. In der Türkei sind die durchschnittlichen Kosten so 600 Euro. Ist jetzt schon auch nicht ganz so wenig. Mhm. Und ich denke mal, das hat man halt auch schnell mal beieinander. Keine Ahnung, du hast dir den Magen verdorben.
Kann man sich alles möglich vorstellen, ne? Unfall beim Tauchen, du bist irgendwie blöd, hast den Felsen halt übersehen beim ins Meer springen oder irgendwie du leihst dir mal ein Fahrrad und rauscht mit jemandem zusammen. Kann man sich ja tausend Sachen vorstellen. Die Kinder, ja, also fallen halt irgendwo beim Klettern irgendwo runter und so, ja. Was ja in Deutschland alles irgendwie kein Problem ist, ne? Also wie oft war ich mit meinen Kindern im deutschen Krankenhaus? Aber wenn du dann das Türkische in deinem Fall musst, dann bist du halt schnell ein paar hundert Euro Rechnungen. Klar, bringen dich jetzt ein paar hundert Euro nicht um, das kannst du aus dem Notgroschen bezahlen, aber im Vergleich zu 10 bis 20 Euro Versicherungsbeitrag, ja, und vor allen Dingen, das muss man mal sehen, damit ist halt eben auch die große Downside, dass es dann eben fünfstellig und womöglich sogar sechsstellig werden kann, was dich ja natürlich dann wirklich, also das muss man sich mal klar machen, das ist jetzt kein, die Zahlen, die du vorhin genannt hast, 179, 194, 218.000 Euro, da, wenn derjenige keine Versicherung hätte, dann müsste der das selber bezahlen. Das ist Privatinsolvenz. Da kannst du die ganze Altersvorsorge und alles in die Tonne treten.
Und auch wenn man jetzt mal überlegt, dir passiert sozusagen in der Türkei sowas Durchschnittliches, du rutschst am Buffet aus, hast einen Bänderriss am Knöchel, zack, muss ins Krankenhaus. Kann alles passieren. Naja, du kannst halt, wenn wir wieder mit diesen 20 Euro pro Jahr rechnen, kannst du quasi 28 Jahre Beitrag zahlen und wenn dann was passiert, was Durchschnittliches, du hast immer noch Plus gemacht. Also ja. Das ist ja fast gefühlt eine Lebenszeit an Urlauben sozusagen.
Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, ne? Das ist eine Versicherung, auf die man definitiv nicht verzichten sollte und ist ja auch in den meisten Fällen echt schnell abgeschlossen. Vieles davon ist auch online machbar und ich weiß nicht, ob du es noch sagen wolltest, aber das ist auch eine klare Message. Das kann man auch direkt vor der Reise noch machen. Ne? Also wer jetzt gerade zuhört und denkt, ups, ich fahre nächste Woche, ich fahre in 4 Wochen, wie auch immer, weg und so weiter. Na, einfach schnell machen. Ja, das ist sofort passiert. Das gilt auch sofort. Das kannst du theoretisch in der Abflughalle beim Flughafen noch machen, solange du Deutschland noch nicht verlassen hast. Das ist das Kriterium, soweit ich weiß. Alles kein Problem.
Und nur mal zum Beispiel, ich habe jetzt mal einfach unsere Empfehlungen für Singles rausgegriffen. Die sind halt auch super günstig. Also unsere beiden Empfehlungen, jetzt hier 2024, die DBK 8 Euro im Jahr. Die ist auch für Senioren sehr, sehr
günstig. Genau, für Senioren sehr günstig, genau. Mhm.
Und der Münchner Verein kostet für Singles 8,40 Euro im Jahr. Also wir sind auch noch weit unter diesen 20 Euro. Das ist jetzt, auf Deutsch gesagt, das ist gerade Europameisterschaft, das ist ein Bier an der Fanmeile, so der Jahrespreis.
Ich glaube, was man noch wichtig sagen muss, das betrifft mich jetzt selber, weil ich ja, und da weiche ich dich jetzt schon ein, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, im August muss man mal sehen, wie es mit Geld ganz einfach weitergeht, weil da weile ich mal 4 Wochen in den USA und haben wir jetzt selber gerade gecheckt, ja, dass auch, bitteschön, unsere Auslandsreisekrankenversicherung weltweit, also inklusive USA, gültig ist, weil das muss man schon darauf achten, manche Versicherungen nehmen das aus, genau aus dem Grund, weil USA halt so schweineteuer ist und die dann sagen, okay, entweder ich schließe es aus oder ich habe einen besonderen Tarif, der dann inklusive USA und Kanada zum Beispiel ist, aber bei den Empfehlungen, die wir dir hier gerade genannt haben, die natürlich in unserem Ratgeber findest, die wir dir in den Shownotes verlinken oder unter dem Video verlinken, da die gelten natürlich weltweit auch für längere Auslandsreisen. Und länger ist hier definiert jetzt bei der DBK und bei München ein für bis 70 Tage. Na, also da kann man schon mal gute 2 Monate weg sein. Was anderes wäre es jetzt, wenn du jetzt wirklich ein längeren Auslandsaufenthalt, irgendwie Sabbatical oder auch ein Auslandssemester und ähnliches planst, da gibt es dann andere Empfehlungen, weil wenn das dann so in den Bereich von 6 Monaten zum Beispiel geht, da gibt es dann andere Tarife. Auch da findest du Hinweise bei uns in unserem Ratgeber.
Und natürlich findest du auch die Versicherungen, die für Familien eine gute Option sind. Egal, ob ihr jetzt als Paar zum Beispiel verheiratet habt und Kinder habt oder ob ihr nicht verheiratet habt und Kinder habt, die findest du natürlich auch in den Shownotes.
Wenn du jetzt zum Beispiel nicht weißt, du hast schon so einen Tarif und das ist halt keine von unseren Empfehlungen, dann ist es schon in vielen Fällen, muss man schon relativ genau hinschauen, was da alles gilt. Im Zweifelsfall würde ich bei der Versicherung einfach mal nachfragen. Ja? Ich fahre jetzt nach USA, ich habe 2 kleine Kinder dabei und so weiter. Ja? Ist das denn bitte versichert? Das tut man sich wahrscheinlich schneller erledigt, als jetzt die Versicherungsbedingungen zu studieren und sich nicht sicher zu sein. Und im Zweifelsfall, wenn du noch genug Zeit hast, dann halt Versicherung wechseln, ne? Schließ einfach mal unsere Versicherung ab und kündige dann die alte. Übrigens immer der gleiche Hinweis, ja, erst neue Versicherung abschließen und dann die alte kündigen, dann bist du auf der sicheren Seite.
Und das ist ja auch wichtig, gerade bei so Autoclub-Mitgliedschaften oder Kreditkarten. Da sind ja oft so Versicherungen dabei, gerade da ja ganz genau die Bedingungen prüfen und was da drin ist. Und ja auch bei so, ich sag mal, wenn man wirklich so eine alte Versicherung hat, was man bei allen Versicherungen generell, glaube ich, oft vergisst, der Wettbewerb ist ja schon da zwischen den Versicherern. Und dann macht der eine macht mal den zusätzlichen Baustein rein, um vielleicht mehr Kunden und Kundinnen zu gewinnen, weil die optimieren sich ja auch auf so Vergleichsportale, wo du dann eben diese Häkchen hast. Ja, und dann ziehen die anderen nach, aber dein alter Tarif hat es natürlich nicht, weil genau.
In aller Regel werden die alten Tarife eben nicht geupdatet, weil da bist du ja nicht mehr im Konkurrenzkampf sozusagen drin, ja. Weil eben viel zu oft das passiert, dass wir alle auf irgendeinem alten Versicherungstarif sitzen, den wir nie wechseln, wo wir sagen, ja, ich habe meine Haftpflicht schon, meine Auslandsreise, Krankenversicherung und so weiter, meine Wohngebäudeversicherung fällt mal als nächstes ein oder Hausratversicherung und dann wechselst du nicht. Ja? Und deswegen gibt es halt leider für die Versicherer in den meisten Fällen bei diesen Tarifen keinen Anlass, da die Bedingungen abzudaten und sich in den Konkurrenzkampf zu begeben, den Emil gerade angesprochen hat. Aber dagegen ist es halt wichtig, da dann tatsächlich auch mal dann im Zweifelsfall einfach zu wechseln. Ja? Da brauche ich gar nicht in meine alten Versicherungsbedingungen. Also wenn du jetzt denkst, ja, ich weiß schon, mein Italienurlaub dieses Jahr, der ist natürlich von meiner Auslandsreisekrankenversicherung gedeckelt, ja, aber die habe ich jetzt seit 10 Jahren oder sowas in der Richtung, ja. Ich würde trotzdem wechseln. Ja, dann weißt du einfach, mit unseren Tarifen bist du einfach im Moment auf dem Tocken, oder unseren Empfehlungen, so muss ich es korrekt sagen, bist du einfach auf dem Top-Stand und musst dir jetzt nicht Gedanken machen, wenn ich dann irgendwann mal nach USA oder sonst irgendwo fliege oder wenn ich aus besonderen Gründen ins Krankenhaus muss oder sowas in Richtung, das sind einfach die Besten am Markt.
Du kannst halt dann auch am besten entspannen, weil du weißt, selbst wenn es mich jetzt hier am Pool hinwaffelt, und mir was passiert, ist das halt abgedeckt. Also ist zumindest für mich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen neurotisch bin, aber ist natürlich viel entspannter, dass, wenn du da einfach im Urlaub relaxen kannst, weil du weißt, selbst wenn es wäre, ist das alles abgesichert.
Also kann ich auch was, also jetzt nicht, leider nicht Auslandsreisekrankenversicherung, in meinem Fall das Beispiel, sondern Privathaftpflicht. Ja. Ich bin jetzt auch gerade dabei, meine Privathaftpflicht zu wechseln. Und zwar nicht, weil meine schlecht ist, sondern weil das vor Jahren auch mal eine Finanztipp-Empfehlung war. Ja. Und ich bin halt erstmal jetzt zu unserer aktuellen Empfehlung Friday gewechselt. Einfach, weil ich sicher gehen will, ich will das Top-Ding haben. Da brauche ich mir gar nicht, ich weiß nicht mal, ob ich mehr oder weniger dann zahle oder was. Das ist völlig, völlig irrelevant. Ja. Nur wichtig, erstmal neue Versicherung abschließen und dann die alte halt zum entsprechenden Datum kündigen und dann bin ich da auf der sicheren Seite.
Dann schauen wir uns noch ganz kurz an, was du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, worauf du eigentlich achten solltest bei so einem Tarif. Der Vorteil ist ja, bei unseren Empfehlungen spart man sich ja immer dieses ganze Kleingedruckte zu lesen, weil unsere Expertinnen und Experten machen das ja schon für dich oder auch für uns in dem Fall. Aber was auf jeden Fall drin sein sollte oder worauf du achten solltest, was wir schon hatten, der Geltungsbereich, also zum Beispiel inklusive USA sollte passen, die Reisedauer sollte passen, wenn du über 70 Tage wegfährst, längere Reisedauer. Aber halt auch die Kostenübernahme. Also da sollten halt so essentielle Sachen drin sein, wie ambulante stationäre Behandlungen, Sportverletzungen, provisorischer Zahnersatz. Mhm. Auch wichtiges Thema, aber zum Beispiel auch die Such- und Bergungskosten. Das ist der Skiurlaubs-Klassiker.
Ja.
Und zwar mindestens 5.000 Euro. Je höher, desto besser, würde ich einfach mal sagen. Und ganz wichtig bei Familien, die Übernachtungskosten im Krankenhaus. Also wenn du ein minderjähriges Kind begleitest und das Rooming-In nennt sich das dann, quasi da auch schlafen willst, einfach damit es keine so krasse Erfahrung für das Kind ist, sollte halt abgedeckt sein und einfach schauen, dass das mit drin ist. Und natürlich die 218.000 Euro aus Südamerika, der medizinische Rücktransport, weil der auch, haben auch die Versicherungen gesagt, immer teurer wird tatsächlich.
Ja klar, wie halt alles andere auch. Und vor allen Dingen halt auch dann, wenn der sinnvoll ist und nicht nur, wenn er unbedingt notwendig ist. Ja, das ist auch so eine typische Formulierung. Und am Ende, das sind halt alles so kleine Punkte, die du jetzt genannt hast und die natürlich alle valide sind, weil die können halt auch passieren. Ne? Sowohl die Lawine als auch der medizinische Rücktransport als auch die Zahnreparatur, nenne ich es jetzt einfach mal. Und damit will sich doch keiner ernsthaft auseinandersetzen. Wer will jetzt denn seine Versicherungspolice durchstudieren, ob das genauso, wie wir das halt empfehlen, abgesichert ist? Ja? Und deswegen mein ganz klarer Tipp. Ja? Entweder du hast eh noch keine, dann schließ am besten eine unserer Empfehlungen ab. Und ansonsten überleg dir halt, ob du dieses Jahr oder vielleicht auch nächstes Jahr, das kann man sich auch unter Reminder in den Kalender machen, am Anfang des Jahres, zu einer unserer Empfehlungen wechselst, dann bist du da auf der sicheren Seite.
Und das Ding ist ja auch, das denke ich mir generell oft so beim Versicherungen wechseln. Wir sagen ja immer, Treue lohnt sich nicht bei Versicherungen. Aber ich denke mir auch immer so ein bisschen umgekehrt, mit Untreue, also wenn man wechselt, belohnt man ja sogar die sich bemühen.
Genau.
So also man belohnt ja Wettbewerb und das ist ja auch wichtig, dass wir als Kunden eigentlich die Versicherungen honorieren, die sich halt reinhängen.
Es gibt so zwei Bereiche, würde ich sagen, wo die Deutschen schon ziemlich gut unterwegs sind. Das ist einmal Sparen im allgemeinen Sinn. Also wir haben ja internationalen Vergleich eine relativ hohe Sparquote, plus dass wir, anderes Thema von uns, ja, in vielen Fällen halt falsch sparen. Also wenn wir mit anderen Worten zu wenig Rendite erzielen, zu viel Zinsen, also nur auf Zinsen setzen. Da brauchen wir mehr Untreue, damit die Banken mal den Hintern hochkriegen und in vielen Fällen halt auch bessere Zinsen anbieten. Und das andere ist im weiten Sinne Versicherung, inklusive Krankenkasse übrigens. Ja, wo einfach mehr von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr passieren muss, damit die Versicherer, die Krankenkassen und so weiter da stärker in den Wettbewerb zueinander stehen und sich nicht darauf ausruhen können, dass, ich weiß es nicht, aber ich würde schätzen, wahrscheinlich mindestens 80% der Kundschaft nie wechselt.
Und was ich vorhin noch vergessen habe, was ganz, ganz wichtig ist bei so einer Auslandsreisekrankenversicherung, Rücktransport, Begleitperson sollte abgedeckt sein, damit du nicht einen Flug für deine Begleitperson noch buchen musst in der Economy zurück. Und,
vor allem bei Eltern natürlich, ganz klar. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und den verlängerten Schutz, bis die Transportfähigkeit wiederhergestellt ist. Mhm. Das klingt immer so ein bisschen sperrig. Im Endeffekt geht es einfach darum, wenn du jetzt im Krankenhaus bist und nicht transportfähig bist und du länger krank bist, als der Versicherungszeitraum lang ist. Also dir fällt irgendwas auf den Kopf, du bist jetzt da 6 Wochen im Krankenhaus und dann ist es ja länger als die Reisedauer, dann willst du ja abgesichert sein, bis du wieder zurücktransportiert werden kannst und dann soll ja auch der Rücktransport noch abgesichert sein. Das ist halt einfach, ja, ist so eine Versicherung, die dann halt echt viele so...
So Sachen, an die denkt man halt auch einfach nicht. Ja? Also das ist halt das, wo du dich an der Stelle einfach auf Finanztipp auch blind verlassen kannst, weil wir unsere Expertin, in dem Fall Barbara Weber, die hier für die Versicherungen, für die Reiseversicherung zuständig ist, sich genau um sowas im Kopf macht, weil wer als normale Verbraucherin oder Verbraucher denkt sich dann so, ah ja, aber ich könnte ja dann wesentlich länger als die 3 Wochen, die ich für USA geplant habe, im Krankenhaus liegen und dann geht das ja irgendwie darüber hinaus und wird das dann bezahlt. Jo, das sind so gut, wie es halt geht am Markt.
Du denkst ja auch nicht dran, wenn du nach Florida fährst, dass dir auf Key West die Kokosnuss auf den Kopf fällt. Also,
das hört sich so lächerlich an, ne? Aber Kokosnüsse sind gefährlicher als Haie. Nur mal so kurz, habe ich mal gelernt. Ja, ja, das ist gar nicht so lustig.
Der Silent Killer sozusagen. Mhm. Huh.
Oh, wieder unter was? Der Palme schlafen ist keine so ganz gute Idee. Ne? Wirklich.
Und bevor wir zu den Fragen kommen, würde ich sagen, noch so ganz kurz die wichtigen restlichen Reisebasics, einfach damit du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, im Schnelldurchlauf die wichtigsten Sachen abgedeckt hast. Kreditkarte, Ratgeber verlinken wir natürlich in den Shownotes, unbedingt besorgen, ist immer wichtig, falls du zum Beispiel mal ein Auto mieten möchtest oder im Hotel, das kurzfristig nur mit Kreditkarte geht und auch mit dem Abheben fährt man halt viel, viel günstiger, ist einfach eine gute und wichtige Lösung, würde ich sagen.
Und wirklich, also nochmal das Wort Kreditkarte betonen. Ne? Wir meinen halt Kreditkarte im Unterschied zu einer Debitkarte. Kann ich gleich auch wieder ein eigenes Beispiel erzählen. Ich wollte gerade vorgestern einen Campingplatz in den USA buchen. Und da war im Browser sozusagen, ja, und waren meine Daten halt prefilled sozusagen. Und ich habe halt nicht aufgepasst, nämlich mit meiner Debitkarte prefilled. Und dann wundere ich mich, warum ich gestern eine E-Mail von dem Campingplatz bekommen habe, dass meine Zahlung abgelehnt worden sei. Warum? Weil dieser Campingplatz halt nur echte Kreditkarten empfiehlt. Ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm, aber unser berühmtes Beispiel, wenn der deswegen dann du am Flughafen stehst und deinen Mietwagen nicht bekommst, weil du keine echte Kreditkarte dabei hast, da viel Spaß bei dem schönen Urlaub. Ja, das kann dann richtig unangenehm werden.
Spart einfach Stress, kostet nichts. Und ansonsten, mein persönlicher Tipp, immer vorher informieren, wie es mit dem Roaming ist oder vorher schon so eine eSIM holen. Dann sparst du dir das, dich am Flughafen mit allen anderen an so einem Stand anzustellen, um deine SIM-Karte zu kaufen. Du musst nicht dein Handy aufpriemeln, die SIM-Karte reinmachen, am Schluss wieder vorher eSIM holen, wenn es geht, auch wenn die vielleicht ein bisschen mehr kostet. Dann einfach aktivieren, wenn du da bist, mobiles Internet, fertig, aus. Und woran ich nie so denke, wenn du jetzt mit dem Auto ins Ausland fährst, und man fährt länger und wechselt ja vielleicht auch mal durch, gerade wenn man mit Freundinnen und Freunden unterwegs ist. Naja, du kannst ja einen zusätzlichen Fahrer für so eine begrenzte Zeit eintragen. Das ist ja gar nicht mal teuer. Ja. Und das ist eigentlich die optimale Lösung, auch so, ich sag mal, Zusatzkosten und Versicherungsschutz.
Genau, also wir sagen ja grundsätzlich bei der Kfz-Versicherung, den Fahrerkreis begrenzt zu halten, ne? Also eben nicht alle reinzuschreiben, die womöglich irgendwann fahren, weil das macht den regulären Versicherungsbeitrag eben teurer. Aber umgekehrt kann man es mal sagen, ja, okay, also ich trage da jetzt nur mich und meinen Partner oder meine Partnerin ein, weil das sind die einzigen wahrscheinlichen Fahrer. Aber jetzt fahren wir irgendwie zu viert weg, ja, und dann wird vielleicht doch mal jemand anders fahren. Und das sollte ich halt dann vor Reiseantritt meiner Versicherung melden. Und wie du schon gerade gesagt hast, das kostet dann in aller Regel auch nicht den riesen Aufpreis. Vor allen Dingen zahle ich den halt dann nur für das Jahr, ja, und nicht wieder für alle Jahre drüber hinaus. Und genauso übrigens, das sollte natürlich bei einer guten Autoversicherung auch drin sein, die sogenannte Mallorca-Police. Das heißt, wenn ich im Ausland mir einen Mietwagen hole, ne, schon eben auf Mallorca oder erst recht in den USA, der Versicherungsschutz im Ausland ist in vielen Fällen nicht gut. Ne? Da sind die Versicherungssummen typischerweise, das wäre so ein Klassiker, eben nur auf 1 Million. Dollar oder Euro begrenzt, denkt man sich so, ja, klingt ja gut. Ja? Aber wenn du so einen richtig fetten Verkehrsunfall hast, dann kann das schon richtig teuer werden und das ist halt auch richtig gefährlich. Also unbedingt aufpassen, wenn man, bevor man sich einen Mietwagen im Ausland nimmt, dass die eigene Kfz-Versicherung eine sogenannte Mallorca-Police einschließt und dann sind sozusagen die Bedingungen für den Mietwagen genauso gut wie für meine Kfz-Versicherung in Deutschland.
Damit sind wir quasi schon wieder durch und wir kommen zu den Fragen an Saidi. Und die erste kommt von Juliane und sie fragt, hey Saidi, die Auszahlphase beim ETF ist sehr lang. Müsste man da die Inflation nicht doppelt so hoch ansetzen, damit die angesparte Summe auch am Ende der Auszahlphase noch die Rentenlücke schließt? Oder wird die fortlaufende Inflation ab Beginn der Auszahlphase am besten berücksichtigt?
Also grundsätzlich, Juliane, die Grundidee ist völlig richtig und es ist total wichtig, bei der Auszahlung die Inflation zu berücksichtigen. Ganz einfach, wenn wir damit rechnen, dass wir jetzt nicht gleich das Zeitliche segeln, sondern ein paar Jährchen in der Rente leben, naja, dann reden wir über 20 Jahre, 25, vielleicht sogar 30 Jahre. Ja, also es ist ja nicht so unwahrscheinlich, das kommen ja auch bald mal mit Zahlen raus, ja, dass man deutlich über 90 wird heutzutage. Naja, und über diese 20, 30 Jahre, da schlägt die Inflation natürlich schon zu. Das heißt, wenn ich am Anfang mir, ich sage jetzt mal regelmäßig, hypothetisch, im Monat 2.000 Euro auszahle, was schon ganz in Ordnung wäre, sage ich jetzt mal. Ja. 10, spätestens 20 Jahre ist es halt nicht ansatzweise das Mehrwert. Das sind dann halt nur noch gefühlt, ja, zum Zeitpunkt, zurückgerechnet auf den Zeitpunkt, wo ich in Rente gehe, also auf 67, sind dann die 2.000 nur noch 1.500 wert oder irgendwann nur noch 1.000. Ja. Und da fehlt mehr, da geht halt wieder eine Rentenlücke auf. Also ja, die Inflation bei der ganzen Rentenlückenberechnung mit einberechnen. Ganz standardmäßig rechnen wir auch bei Finanzamt das mit 2% pro Jahr ein. Wie das genau berechnet wird, ist tatsächlich nicht so einfach. Es gibt diverse Rechner im Internet. Ich habe dazu auch mal ein YouTube-Video gemacht, da kann man das sich mal anschauen. Wir arbeiten auch daran, euch das noch besser zur Verfügung zu stellen, weil man muss ja auch einrechnen, dass ich noch Steuer zahlen muss im Alter, zum Beispiel, wenn ich aus meinem ETF Geld entnehme. Aber das sollte man auf alle Fälle einrechnen. Und grundsätzlich die Grundregel, das haben wir schon eingerechnet, wenn du maximal 3%, ja, das ist immer unsere Faustregel, 3% pro Jahr von dem, was du mit 67 oder bei Rentenbeginn halt an Vermögen hast, entnimmst und gut investiert bist weiterhin, ne? Also einen ordentlichen Aktienanteil weiterhin hast, dann hast du sowohl die Möglichkeit, nicht nur die Inflation auszugleichen, also einfach die Entnahme, ja, an den Bedarf sozusagen immer wieder anzupassen, dass das halt langsam hochgeht, sondern wenn der Aktienmarkt nur einigermaßen vernünftig performt, ja, also einigermaßen im historischen Rahmen bleibt, dass sich dein Geld sogar noch vermehrt und nicht weniger wird.
Und die zweite Frage kommt von Anna-Maria Tod 85. Hey Saidi, welches Depot kannst du empfehlen?
Ja, da muss sich Anna-Maria jetzt eine ganz einfache Frage stellen. Möchte sie das Depot bei ihrem Girokonto mit dabei haben? Das ist für mich eigentlich die wesentliche Unterscheidung. Das ist halt bequem, wenn du jetzt, ich mache jetzt einfach ein Beispiel, wenn du bei der ING bist, ja, und das Depot ist total super, und dann kannst du das Depot direkt neben deinem Girokonto eröffnen und hast alles unter einem Dach, bist die Bedienung gewohnt und alles top. Ja. Dazu kommt der Vorteil, dass wenn das eben solche Vollbanken sind, das in aller Regel bei denen, die wir empfehlen, jetzt zum Beispiel bei der ING, die unser Preis-Leistungssieger ist, da auch ein guter Service da ist. Das heißt, ich kann auch mal jemanden anrufen. Dafür zahle ich halt an vielen Stellen ein bisschen mehr. Das heißt, ich muss dann vielleicht für so eine Einmalanlage in den ETF auch mal ein paar Euro, lass es mal 10 Euro oder sowas in der Richtung sein, an Kosten bezahlen. ETF-Sparpläne sind aber auch da umsonst. Oder, und das ist natürlich das, was ich mir empfehle, nie. Ich mache das Depot woanders, ganz bewusst auch woanders als mein Girokonto ist, um das eben so im Sinne vom Vier-Töpfe-Prinzip getrennt zu halten. Und dann bieten sich natürlich die diversen Neo-Broker an, ja, also Finanzen, Net Zero, Trade Republic, Scalable Capital, Just Trade und wer auch immer. Da haben wir eine ganze Reihe von Empfehlungen, die wir natürlich auch unten in den Shownotes verlinken. Und da macht man auch gar nichts falsch. Das Einzige, was man sich halt dann angewöhnen muss, ETF-Sparplan. Entweder ich lasse den sozusagen von meinem Girokonto einziehen, was bei vielen von unseren Empfehlungen geht und ist total bequem, oder ich muss sozusagen einen Dauerauftrag rüber zu dem Broker, zu dem Depot machen, von dem dann sozusagen der ETF-Sparplan läuft. Ja, aber es sind beides gute Methoden und ich bin da einfach ein großer Freund, diese Sachen, ne, so das Daily Cash Management Girokonto getrennt zu halten von dem langfristigen investieren mit dem simplen psychologischen Grund. Alter Tipp, schaut nicht so oft ins Depot, Leute. Ich habe es auch schon wieder monatelang nicht gemacht, aber dafür in mein Online-Banking, ja, da schaue ich fast jeden Tag rein.
Und wir verlinken natürlich unseren Depotfinder in den Shownotes, dann könnt ihr euch da auch einfach schnell durchklicken und findet mit, ja, 2, 3 Klicks das richtige Depot für euch. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank von mir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.